Bitte?
Bis wir fertig sind.
Ja. Okay, sehr gut. Ich möchte beten und dann erzähle ich aus meinem Leben, warum das Thema mir so wichtig ist und was ich dadurch eben bekommen habe. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir in aller Ruhe und viel Reichtum dein Wort hören dürfen und Zeit dafür nehmen dürfen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns deine eigene Gegenwart geschenkt hast und dass du uns durch deinen Geist in die Wahrheit hineinleiten willst. Ich möchte bitten, Herr, dass du Hunger erweckst. Und Herr, dass wir Menschen sind, die dich begegnen in deinem Wort. Danke, Herr, und wir befehlen dir diese Zeit gerne an in deinem Namen. Amen. Ich bin mit 13 zum Glauben gekommen. Das war auf eine Familienfreizeit, wie ich heute Morgen erzählt habe. Und wenn ich zurückschaue, es war interessant. Ich kam, wie gesagt, aus gut heidnischen Verhältnissen. Wir hatten wenig, wenn überhaupt keine kirchliche, sicherlich geistliche Herkunft in unserer Familie oder Erbe. Und ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, meine Bekehrung war ziemlich deutlich. Es war nicht dramatisch, aber deutlich. Es war der Leiter einer Freizeit hat sein Zeugnis gegeben und dann an dem Abend wurde mir klar, diese Leute haben Jesus und ich nicht. Und er war so überwältigend attraktiv und ansteckend. Ich sagte, ach, ich würde so gern Jesus in meinem Leben haben. Und ich saß neben einem Mitarbeiter namens Bill Gibson, nicht Mel Gibson, sondern Bill Gibson. Und ich habe mit ihm gebetet und ziemlich bald an dem Tag und an dem Tag danach sind drei Dinge geschehen. Erstens, an dem Abend, nachdem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, ihn aufgenommen habe, ich habe keine Stimme gehört, ich habe keine Vision gesehen, aber der Herr hat genau das gemacht, was es in Römer 8, 16 heißt. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das wurde mir auf einmal klar und ich hatte eine unaussprechliche Freude. Zweitens, im Auto anschließend auf der Heimfahrt habe ich sofort meine eigenen Eltern gesagt, ich habe Jesus aufgenommen und ich bin Christ. Und sie haben sich riesig gefreut natürlich. Niemand sagte mir an dem Abend davor, du sollst deine Eltern sagen, vor lauter Freude habe ich das gemacht. Und dann drittens, was passiert ist, ich habe meine Eltern gesagt, bitte darf ich meine eigene Bibel haben. Ich würde so gern ein Exemplar wie Sie an diese Freizeit. Ich möchte eine Hoffnung für alle. Ausgabe. Man kann das verstehen. Ich hatte einen Hunger nach dem Wort Gottes. Tote haben keine Hunger. Nur lebendige Menschen haben Hunger. Man speist einen Toten nicht. Aber ein lebendiger Mensch speist man. Ein lebendiger Mensch hat Hunger. Und jemand, der geistlich am Leben ist, soll Hunger haben. Und das ist mir automatisch passiert, bevor ich überhaupt diese Worte gehört habe. Stille Zeit. Du sollst eine stille Zeit haben. Das fing später an und dafür bin ich dankbar. Meine Erfahrung mit dem Wort Gottes in den Teenagerjahren war eher eine Achterbahn, weil ich, wie ich heute Abend erzählen werde, ich habe eine Lüge geglaubt und die Lüge hieß, ein Leben ohne Jesus ist sogar erfüllender als eine mit ihm. Komm mit uns. Und ich erzähle ein bisschen heute Abend davon, aber dadurch habe ich den Geist Gottes betrübt in meinem Leben und mein Hunger war weg. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, aber dann Auf Freizeiten bekam ich einen Bibelleseplan, ließ den Bibel durch in einem Jahr und mit den besten Absichten habe ich das versucht und irgendwann mal in 3. Mose bin ich gescheitert und ich habe das nicht durchgezogen. Und dann hieß es immer wieder, ja, du sollst eine konsequente stille Zeit haben, das wusste ich. Und dann auf einmal meine persönliche Zeit im Gotteswort wurde zur Last und ich ging dahin, weil eher aus Pflichtgefühle als mit einem Hunger und einer Freude. Und ich habe einen alten Fackelträger gehört, der war über 70, ich war 21 Jahre alt damals. Das war auf einer Freizeit und ich war für die Jugendliche zuständig. Und dieser alte Fackelträger, der hieß John Hunter, Dr. John Hunter, der war ein English Gentleman. Und den habe ich sehr, sehr geschätzt. Und ich ging zu ihm hin und sagte, Dr. Hunter, wo haben Sie studiert, damit Sie die Bibel so lebendig und ansprechend auslegen kann? Und er hat mir gesagt, Peter, ich habe nie eine theologische Ausbildung gehabt. Da war ich baff. Zweitens habe ich gefragt, okay, woher kommt dieser Doktortitel? Und er sagte, ach, achte nicht drauf, das ist ein Ehrentitel, das bedeutet mir wenig. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, aber du hast meine Antwort nicht beantwortet. Woher hast du das, was du weitergibst in der Predigt? Und er guckte mich an und sagte, Peter, das habe ich alles aus meiner stillen Zeit. Ich war baff und ich sagte, wie machst du das? Und aufgrund dieser Begegnung damals in 1982, da fing ein Abenteuer an und das ist mein Halt, wenn es darum geht, woher soll ich geistliche Speise für mich holen? Natürlich hat man Sermon online, da hat man Quellen heutzutage, da sind wir reich beschenkt. Aber ich wollte für mich persönlich sehr zum Gottes Wort kommen und ich wollte Gottes Reden hören, ich wollte, dass das eine erquickende Zeit war. Und das, was ich jetzt weitergebe, führt zurück zu diesem Gespräch. Und seit damals mache ich das ziemlich gleich, wie das mir weitergegeben wurde. Ich habe, glaube ich, 3, 4 Punkte an diesem Punkt. Weil meine stille Zeit und persönlicher Umgang im Wort Gottes, da habe ich ein Plateau erreicht und ich habe das fortlaufend gemacht, aber eher aus Schuldgefühle, wenn ich das nicht gemacht habe. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht nachempfinden, aber so war das bei mir. Und das möchte ich weitergeben. Das habe ich von John Hunter bekommen und anders formuliert, aber das gebe ich weiter. Nummer 1. Lies die Bibel als einen Liebesbrief. Lies die Bibel als einen Liebesbrief. Jesus hat den Theologe des Tages angesprochen in Johannes 5, 39 und 40. Und er sagte, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Jesus sagte, sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen. Und natürlich, als Jesus von der Schrift sprach, hat er von dem Buch, oder der hat das Buch angesprochen, was wir das Alte Testament nennen, hier. Das war das Buch. Und er sagte, die diese Schriften hier zeugen von mir, Jesus. Auch 3. Mose. Und das war eine völlig neue Sicht, und ich beschränke mein Thema heute auf persönlichen Umgang mit dem Wort Gottes im Privat. Ich musste lernen, zurück zu diesem Buch zu kommen, mit dem Absicht, eine Person zu begegnen. Ich bin zu diesem Buch ganz neu gekommen als ein Liebesbrief, und ich habe entdecken dürfen, Zeit im Wort Gottes ist gleichzeitig mit dem Wort, mit dem Sohn Gottes zu verbringen. Und das geschriebene Wort offenbart letztendlich das lebendige Wort, Christus. Die Theologen des Tages damals, sie haben einen groben Fehler gemacht. Die Bibel hat Jesus ersetzt. Das Wort Gottes hat den Sohn Gottes ersetzt. Und das war verheerend. Als ich an der Bibelschule war, vor 150 Jahren, da haben wir natürlich kein Internet. Da haben wir, ich bin so alt, ich weiß, wie das war, als wir ein Faxgerät im Büro bekommen habe. Es war heiß umstritten. Gilt eine Unterschrift per Fax rechtlich oder nicht? Und wir haben damals, als ich auf der Bibelschule, ich muss das erklären, wir haben Briefe geschrieben, per Hand, mit Luftpost, Papier. Wir haben einen Brief geschrieben, es dauerte 5 bis 7 Tage nach Amerika, wurde gelesen, 5 bis 7 Tage zurück. Es war ungefähr 2 Wochen zwischen Hinschicken und Antwort. Unsere Bibelschulleiter war ein sehr weiser Mann, der hat die Post den Studenten erst nach dem Mittagessen gegeben, statt um 10, als die Post bei uns angekommen ist, denn er wusste wohl, wenn wir unsere Post vormittags bekommen, da gibt es keine Aufmerksamkeit während des Unterrichtes. Und so nach dem Mittagessen, da haben sie Ansagen gemacht, und dann so wie hier, es gab eine Tür zum Speisesaal, und 80 Studenten versuchten durch diese Öffnung hier die Treppen runter zu gehen, da wo ihr Fächer waren, und da könnten wir unsere Post bekommen. Die ersten aus der Tür waren diese kleine, zierliche Mädchen aus Kanada, die mennonitische junge Frauen. Sie waren am allerersten raus, und sie wurden auf einmal verwandelt in NFL-Fußballspieler. Sie haben die Jungs weggeschoben, denn sie hatten Sehnsucht nach Briefe, denn sie hatten einen Freund zu Hause. Sie haben diese Briefe bekommen, sie haben die in privat gelesen. Dann kamen sie zusammen im Zimmer, und jeder, der so ein Prince Charming zu Hause hatte, hatte so eine Zeugnisrunde gehabt. Sie haben gelacht, geweint und gekichert und so. Und sie haben nicht folgende Details weitergegeben. Boah, diese Woche, seine Grammatik ist ausgezeichnet. Und schau mal das Wort hier an. In der Ursprache könnte es so heißen, aber die Übersetzer haben es so umgebogen in unsere Muttersprache. Und siehst du die Briefmarken hier aus Kanada mit dem Hund und diese Schlepper, so bewegen sie unsere Post vor den Norden Kanadas. Nee, sie haben diese Tatsachen nicht mitgeteilt. Das war uninteressant. Sie haben riesige Interesse dran, weil sie dadurch Gemeinschaft mit einer Person gepflegt haben. Die Person war im Vordergrund. Und es war ihnen wurscht, was Wortwahl war, fast. Grammatik, Buchstabieren und so weiter. Dieser Brief war die Art und Weise oder war ein Mittel, wobei sie eine Beziehung pflegen konnte. Und das hat grundsätzlich mein Sicht, was stille Zeit angeht, geändert. Ich fing an, zu diesem Buch zu kommen, von 1. Mose bis zur Offenbarung, um Gemeinschaft mit einer Person zu pflegen. Vorher war es, Bibelkenntnis zu gewinnen. Und mein Bibelkenntnis, das war nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Aber sobald meine Sichtweise sich geändert hatte und ich ging zu diesem Buch, um eine Person zu begegnen, da war die stille Zeit dann eine Zeit, auf die ich mich gefreut habe. Wie ein Liebesbrief. In Lukas 22, Vers 44, kam Jesus zu seinen Jüngern, die verzagt waren. Und es heißt in Lukas 24, 44, er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Jesus hat ihnen den Verstand geöffnet, dass sie die Dinge verstehen könnten, was drin steht. Er hat ihnen die Wahrheit geoffenbart. Jemand sagte, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, dessen Autor gegenwärtig ist, jedes Mal, wenn wir es lesen. Und für die wiedergeborenen Kinder Gottes, die den Geist Gottes in sich aufgenommen haben, haben wir den Autor dieses Buches täglich vorhanden. Und er weiß ganz genau, was er gemeint hat, als er Menschen bewegt hatte, das Buch zu schreiben. Dieser Autor steht mir täglich zur Verfügung. Sollte meine Frau Gabi einen Brief an mir hier in dem Haus geschrieben hatte und ich bekomme diesen Brief und ich freue mich sehr über diesen Brief. Ich bin so hoch erfreut über diesen Brief. Ich sage, Mensch, Rebecca, das musst du unbedingt lesen. Rebecca kennt Gabi sogar. Und Rebecca könnte den gleichen Brief lesen. Und sie wurde, meine ich, begrenzt einiges in dem Brief verstehen. Aber die tiefste Bedeutung würde ihr verborgen bleiben aus einem einzigen Grund. Sie kennt Gabi nicht so wie ich. Und diese Erkenntnis des Autors bestimmt, ob ich begreife, was geschrieben ist oder nicht. Und Gott sei Dank kann ich zu dem Autor kommen und sagen, Herr, nimm dein Wort heute. Öffne mir das Verständnis, damit ich das richtig verstehe und auslege. Und vor allem, Herr, ich möchte, dass du mir das Verständnis öffnest, gerade wenn es was gibt, was du mir sagen möchtest, heute an diesem Tag durch dieses Liebesbrief. Denn ehrlich gesagt, ich möchte nicht nur das Wort Gottes hören, ich möchte die Stimme Gottes hören. Jesus sagte in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Er hat nicht gesagt, meine Schafe hören mein Wort. Er sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Es ist aber tatsächlich so, dass ich am allermeisten die Stimme Gottes wahrnehme durch das Wort Gottes. Warum? Einfach aus dem Grund. If I continued the rest of my sermon this evening, in English. I suppose some of you have had English for a few years in high school. You would have a very good understanding of what I'm saying. But if I start to speak faster and then start using my slang and talk in Minnesotan dialect, etc., etc., you wouldn't begin to be able to follow me. In fact, the faster I spoke, the more frustrated you would get, very simply because you don't have the vocabulary to understand everything that I'm saying. Deswegen ist es wichtig, dass ich auf Deutsch predige. Das ist eure Muttersprache. Und der lebendige Gott hat uns angesprochen in einer Art und Weise, die wir verstehen können. Das ist ein Wortschatz, was wir beide gemeinsam haben. Und ich höre zunehmend die Stimme Gottes durch das Wort Gottes. Und das ist mir sehr, sehr kostbar. In meinem Büro am Bodensee, oft da habe ich mein ganz dicke Bibel und aus dieser Bibel gebe ich Unterricht. Und hinten drin habe ich ein Blatt Papier und auf diesem Blatt Papier habe ich eine Auflistung von Bibelverse und da steht der Ort und das Datum. Und das sind Meilensteine in meinem Leben, da wo Gott mich zutiefst persönlich angesprochen hatte, in eine Zeit da, wo ich seine Stimme nötig hatte. Erlebe ich das jeden Tag? Bei weitem nicht. Aber es gibt die Ausnahmesituationen, da wo der gute Hirte das dumme Schaf namens Peter anspricht auf eine so deutliche Art und Weise, ich habe das sogar aufgelistet, anfangend im März 1980 bis diesem letzten Jahr. Es gibt etwa 20 Stellen. Ich gehe zu dem Wort Gottes, um Zeit mit dem Sohn Gottes zu verbringen. Und der Sohn Gottes und der Geist Gottes, der Menschen bewegt hatte, diese Schrift aufzuschreiben, wohnt in mir und ich habe Zugang zu dem, der wohl weiß, was er damit gemeint hatte. Und ich gehe zuerst zu ihm. Zweitens, lies die Bibel als Same. Lies die Bibel als Same. 1. Petrus 1,23 heißt folgendes. Es heißt, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das Wort Gottes ist hier mit Samen verglichen. Und eine Same hat Leben in sich. Und das Wesen des Lebens, egal welche Art von Leben, ist einfach folgendes: Das Leben vermehrt nach der gleichen Art. Das heißt, ein Apfelbaum ist niemals versucht, Kirschen hervorzubringen, denn Apfelleben erzeugt Äpfel. Und in diese Apfelkerne ist Apfelleben. Die Biologen sagen mir, es gibt einen kompletten Apfelbaum in diese Same. Und sobald diese Same keimt, dann kann das Leben hervorkommen. Das heißt, das Wort Gottes hat die Fähigkeit in meinem Leben, das in mir zu schaffen, wovon es selbst spricht. Das heißt, wenn es heißt in der Schrift, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er wird bewahren deine Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Das Wort Gottes hat die Fähigkeit, die Realität dieses Friedens in meinem Leben wiederherzustellen. Ist doch super. Wir hatten vor Jahren einen Student aus Ägypten am Bodenseehof. Und das war in dieser Zeit, da wo sie, ich kann das nicht richtig auf Deutsch sagen, der heißt auf Englisch King Tut. dieser berühmte Pharao, der jung gestorben ist, Tutankhamen, oder ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Wir nennen ihn König Tut. Gell? Sie haben sein Grab gefunden, auf jeden Fall. Und das war was Großartiges. Und der hat uns davon berichtet. Und dieser Student aus Ägypten hat mir Folgendes gesagt, weil er das in seiner Heimat verfolgt hatte. Er sagte, diese Gräber unter diese Pyramiden, die sind dicht, da kommt nichts rein, und dadurch wird das, was in diese Gräber ist, schon hundert, wenn nicht tausende Jahre erhalten. Und sie gingen in King Tut's Tomb, und da haben sie dort gefunden ein Korb Weizenkörner, vollständig immer noch da, 3000 Jahre alt. Weil die Ägypter haben geglaubt, etwas an wie Reinkarnation, und du brauchst Nahrung für die Reise ins nächste Leben hinein. Interessant. Und er hat mir gesagt, ein Archäologe oder Wissenschaftler hat ein Weizenkorn genommen in sein Labor, hat diese Korn in Erde eingepflanzt und gewartet und wollte wissen, ob es wächst. Und es war tatsächlich so, diese Kern keimte, und da gab es ein kleines Spross Weizen, was durch die Erde kam, 3000 Jahre alt. Das war ein Beweis dafür für mich, ein Same hat Leben in sich. Es ist ein lebendiges Wort, es ist ein schaffendes Wort. Und das Wort, das wir zu uns nehmen, ist ein wirksames Wort. Für mich persönlich, wenn du in mein Zimmer kämest heute Abend, da würdest du entdecken, da habe ich einen Stapel Johannesevangelium bei mir. Ich dürfte ein Vorwort schreiben, da wird das Evangelium erklärt, und da gibt es einen Dienst, das nennt sich Pocket Testament League. Sie haben uns 3500 Exemplare geschenkt. Das ist super. Ich habe sie überall in meinem Rucksack, meinem Koffer, bei uns in der Küche, im Büro und so weiter. Und wenn wir ins Gespräch kommen, ich lege zunehmend mehr Wert drauf, dass Menschen ganz einfach, simpel das Wort lesen. Weil das Wort wirksam ist. Es ist ein schaffendes Wort. Und bis zu diesem Punkt in meinem Leben, ich habe von Menschen gehört, die manchmal nur ein Bibelvers gelesen haben, und das war ausreichend, etwas in Gange zu setzen in ihrem Leben. Wir haben ein Ehepaar im Bodenseehof aus Japan, und die Frau davon, sie kommt aus Japan, kommt aus einer ungläubige Familie, hat sie uns erzählt, und rein durch Bibellesen kam sie zum Glauben an Jesus, ohne einen Christ vorher gekannt zu haben. Ich glaube, sie hat doch jemanden gekannt, der ihr oder die ihr eine Bibel gelesen gegeben hatte, aber sie ging nicht zu einer Bibelstunde oder sonst was, rein durch das Lesen. Und das Wort Gottes war wirksam. Und das gibt mir eine neue Schau, wenn ich zu diesem Wort komme. Ich weiß, ich fasse ein Wunder an, und vereint mit diesem Wort ist die Kraft Gottes in sich. Und dieses Wort ist ein Wort, das etwas in meinem Leben in Bewegung setzen kann, wie kein anderer. Das gibt mir Mut. Und ich gehe zu diesem Wort wie Same. Ich sage manchmal, das Wort Gottes ist wie eine Zeitbombe. Wenn vielleicht hast du das erlebt, ich lese das Wort und dann, ich lese das Wort und dann komme ich zum Schluss von der stille Zeit, ich mache zu. Und wenn ich ehrlich sein darf, manchmal, ich fühle mich, als ob das nicht so viel gebracht hat. Manchmal ist das so. Aber ich erlebe auch, es ist erstaunlich, vielleicht Wochen, Monate, sogar Jahre später, jetzt zu diesem Zeit in meinem Leben, manchmal bin ich in einer Situation und der Heilige Geist bringt in meinem Gedächtnis manchmal sogar nur ein Teil von einem Bibelwort in eine Ausnahmesituation und manchmal muss ich zu meinem Bibel.com oder was diese Worte eintippen, um zu sehen, wo steht das überhaupt, weil ich weiß das nicht. Und das kommt daher in mein Unbewusstsein, da ist ein Bibelwort und ich kann es nicht hervorrufen, aber Jesus kann das. Und der Heilige Geist bringt ein Wort ins Gedächtnis zur richtigen Zeit. Das ist ja toll. Und auch wenn du meinst, hat das wirklich was gebracht oder nicht, denk immer dran, das ist ein wirksames Wort. Ein drittes Bild, was mir wichtig geworden ist, lese die Bibel als Nahrung. Lese die Bibel als Nahrung oder deine Speise. 1. Petrus 2, 1 bis 3, da heißt es, legt nun ab alle Bosheit, allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachrede und seid wie die neugeborenen Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn er wirklich geschmeckt hat, dass der Herr gütig ist. Ich habe eine Krankenschwester einmal gefragt, ja, was ist so wichtig an Muttermilch? Jetzt rede ich über Dinge, die weit über mein Fachkenntnis sind. Das bekenne ich, okay? Sie hat mir gesagt, Muttermilch vermittelt das ganze Immunsystem von Mutter zum Kind. Ich dachte, ja, das ist ja klug. Sie sagte mir sogar, die Zusammensetzung von Muttermilch ändert sich tagsüber und passt die Bedürfnisse des Kindes an. Habe ich nie gewusst. Sie sagte, es beinhaltet sogenannten Colostrum und das ist wie ein Abfuhrmittel, damit das Baby so der Bauch und Intestines, Großdarm, damit sie das verarbeiten können. All das ist in Muttermilch beinhaltet. Das heißt, ein Kleinkind war ursprünglich so geschaffen, dass das Kind gespeist wird mit Speise, das aus dem Leben kommt, aus dem das Kind geboren ist. Das heißt, geistliches Leben fordert geistliche Nahrung. Und jetzt sage ich was ganz Schräges. Heutzutage haben wir dermaßen viel an biblische Quellen. Die Studenten kommen und hast du den auf sermon.com gehört? Und wir sind an Bibelkenntnis sammeln, aber es gibt wenig Wachstum. Weil wir stöpfen die Birne voll mit Erkenntnisse, aber wir gehen nicht zum Wort wie Nahrung. Wenn ich heute Abend mich hinsetze und das Abendessen zu mir nehme, ich achte nicht drauf, worauf steht diese Schnitzel hier? Also wie viele Mineralien gibt es drin und wie viel Fatgrams und woraus besteht das Ganze? Ich esse mein Schnitzel nicht, weil ich mein Schnitzel erforschen möchte. Ich esse mein Schnitzel, damit ich satt werde. Und das ist sehr wichtig. Ich sage unseren Studenten, speise dein Gottvertrauen und deine Zweifel werden verhungern. Und ich kann meine Hunger zurückbekommen, was das Wort Gottes angeht, wenn der Geist Gottes nicht betrübt ist in meinem Leben. Denn der Geist Gottes ist derjenige, der mir dieses Hunger schenkt. Aber wenn ich durch Ungehorsam durch meine Rebellion gegen Jesus, den Geist Gottes, dämpfe, dann habe ich keinen Hunger. Wenn ich keinen Hunger für das Wort Gottes habe, dann lese ich das Wort Gottes nicht. Wenn ich das Wort Gottes nicht zu mir nehme, ich wachse nicht zu Reifsein im Glauben, währenddem ich alt werde in der Gemeinde. Und das ist schade. Jetzt zum Schluss zu einem Plan. Ein alter Fackelträger hat mir gesagt, ein Bibelschulleiter, ich zeige niemals meinen Studenten meinen Plan für die stille Zeit. Und er sagte, deswegen, sie würden sich an meinen Plan hängen statt Jesus. Und sie würden meinen, mein Plan ist irgendwie Magie. Ich verstehe sein Anliegen, aber John Hunter hat mir damals Folgendes mitgegeben und das schätze ich. Ein Mann namens A.B. Simpson hat Folgendes gesagt. Er sagte, es bedarf mehr Anstrengung, eine gute Gewohnheit aufrecht zu erhalten, als diese zu formen. Eine wahre geistliche Gewohnheit wird, sobald sie ausgebildet ist, zu einer instinktiven Neigung unseres Seins und wir wachsen in eine köstliche Freiheit dadurch, dass wir diese Gewohnheit folgen. Jede geistliche Gewohnheit beginnt mit Schwierigkeit und Anstrengung und Wachsamkeit. Wenn wir diese jedoch durch und durch befestigt werden lassen, wird sie zu einem Kanal werden, durch den die Ströme des Lebens mit göttlicher Spontanität und Freiheit fließen werden. Bevor ich den Plan weitergebe, möchte ich Folgendes sagen. Ich habe die alte Geschwister immer gehört, ich bin um 5 Uhr in der Früh auf in Gottes Wort. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, an der Uni war das mir eher eine Belastung als Ermutigung. Aus dem Grund, 5 Uhr, naja, an der Uni, ich war wahrscheinlich erst um 3 im Bett gegangen und das war nicht meine beste Stunde. Deswegen habe ich meine stille Zeit nachmittags gehabt. Jede Zeit ist eine gute Zeit. Gib Jesus deine beste Zeit. Und wenn deine beste Zeit nicht um 5 Uhr ist und du bist so wie meine Frau, das Leben beginnt um 22 Uhr, dann hab deine stille Zeit mit dem Herrn um 22 Uhr. Und ich würde auch vorschlagen, unser Leben hat ein gewisses Rhythmus. Und das ist vollkommen vertretbar, deinen Umgang mit dem Wort Gottes an dieses Rhythmus anzupassen. Jetzt, heute für mich persönlich, ja, in der Früh, bei uns daheim, das ist meine beste Zeit. 22 Uhr ist keine gute Zeit für mich, da bin ich fertig. Aber in der Früh, bevor ich Bodensee auf überhaupt betrete, das ist die beste Zeit mit Jesus. Gib Jesus deine beste Zeit. Für mich persönlich, und wenn ich meine Bibel hier hätte, was ich nicht habe, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch im ersten Moment an. Genau so eine Bibel will ich für meine stille Zeit. Keine Studiennotizen, keine Bilder, keine Markierung habe ich in die Bibel, in der ich stille Zeit habe. Ich tue keinen Bibelmarker reintun. Und zwar aus folgendem Grund. Für mich persönlich in der Vergangenheit, ich habe einen Lieblingsvers gehabt, 1. Petrus 5, 7. Boah, werfe alle deine Sorgen auf ihn. Ja, das möchte ich. Und dann habe ich diese Vers unterschrieben. Und dann bin ich irgendwann mal Jahre danach wieder in 1. Petrus 5 und ich sehe diese gelbe Tinte da und, sorry, und das, das sehe ich, diese gelbe Tinte herkommen und ich fing an, fast unbewusst mir zu sagen, ah, das habe ich schon begriffen, schon kapiert, ich will was Neues, versteht ihr das? Und ich mache einen Sprung drüber. Ja, das habe ich alles, das weiß ich schon. Ich merke, die Bibel lesen ist wie ein Zwiebelschalen. Es gibt immer eine tiefere Schicht der Wahrheit. Und ich möchte zu den alten Versen kommen, als ob ich sie das erste Mal lese. Weil Jesus kann aus einem vollkommen anderen Winkel zu uns sprechen. Vielleicht bin ich bin doch komisch, das weiß ich. Aber es ist einfach so, ich will diese alten Texte ganz neu lesen. Und sie sprechen mich ganz neu an. Und das ist was Wunderbares. Ich mache das nur für meine stille Zeit. Auch eine Sache, die ich irgendwie, ich muss das hier auf den Punkt bringen, geistliches Wachstum ist kein Trick, es ist ein langwieriges Prozess. Was haben die Großeltern uns gesagt, als wir Kinder waren, so 7, 8 Jahre alt, wir haben sie 3 Jahre nicht mehr gesehen und dann 3 Jahre später, wir steigen aus dem Auto, wir kommen an die Tür, was sagen Oma und Opa? Oh my goodness, wie hast du oder wie bist du so groß geworden? Ich merke mein eigenes Wachstum nicht, aber anderen doch. Es ist nicht, als ob ich 9 Jahre alt bin und sage, boah, Mama, ist 1 Zentimeter dazu gestern Abend, boah, das tat weh. Das merke ich nicht. Ich bin immer in der Gegenwart meines eigenen Wachstums und deswegen merke ich das nicht, aber anderen doch. Und ich sage das deswegen, vielleicht merkst du dein Wachstum nicht und du meinst, es tut sich nichts. Sei ermutigt. Das ist normalerweise so. Wenn wir das immer merken würde, es hängt wahrscheinlich mit unserer Selbstgerechtigkeit zusammen und das ist nichts. Letztens, und dann komme ich zu meinem Plan. 1990 bin ich in Berlin das erste von 2 Marathons gelaufen. Ich bin kein Marathonläufer. Ich war nur dumm genug, um das 2-mal zu versuchen. Und in Berlin war das so, die haben heutzutage diese Chips in deinen Schuh und dann läufst du über einen Teppich beim Start und Ziel. Super. Damals hatten wir das nicht. Und da stand ich am Start mit 25.000 anderen. Und wenn du niemals einen Marathon gelaufen bist, bin ich in Block X. Die haben Startschuss gemacht. 3 Minuten später habe ich Startlinie erreicht. War ein bisschen, ja, dumm. Ich habe den Sieger während des Laufens niemals gesehen. Versteht ihr das? Ich habe seinen Namen gelesen am nächsten Tag in der Zeitung. Eins weiß ich aber, er ist nicht per Zufall als erstes durchs Ziel gelaufen, sondern diese ganze Trainingseinheiten, Kilometer um Kilometer, Tag ein, Tag aus, monatelang. Das, was er im Privat gemacht hatte, weg von allen Zuschauern, das wurde auf einmal an dem Tag offenbar. Ich merke mit Menschen, die wirklich mit Jesus so leben, dass er durch ihr Leben handeln kann, das passiert niemals per Zufall. Geistliche Reife passiert niemals per Zufall. Das, was ich mache, ich habe mein Moleskine-Tagesbücher, ich habe meine Lederhülle von meinem Freund Johann in Holland, der mir sehr lieb ist. Und ich habe ein Tagesbuch. Und ich lese 4 Kapitel pro stille Zeit. Manchmal habe ich nicht die Zeit für 4. Das macht nichts. Ich mache dafür dann 2. Ich schreibe auf Datum, wo ich bin, die 4 Stellen hier und dann lege ich los. Und ich lese ein Kapitel aus der Geschichte der Bibel, 1. Mose bis Esther. Ich lese ein Kapitel aus der Weisheitsliteratur, Hiob bis Hoheslied. Ich lese ein Kapitel aus den Propheten, Jesaja bis Malachi, und ich lese ein Kapitel aus die ganze Erfüllung, das nennen wir das Neue Testament, Matthäus bis der Offenbarung. Also Geschichte, 1. Mose bis Esther, Weisheit, Hiob bis Hoheslied. Drittens, die ganze Propheten Jesaja bis Malachi und viertens das Neue Testament. Und ich komme und sage, Herr, du weißt und verstehst du verstehst, wo ich mich stecke. Du siehst meine Not, ich kann dich nichts vormachen. Ich brauche dich, ich komme zu dem Buch, um Gemeinschaft mit dir zu pflegen. Danke dir, dass du als der Autor in mir wohnst. Ich möchte nicht nur dein Wort, sondern deine Stimme hören. Ich möchte Gemeinschaft mit dir pflegen und willst du mir was zeigen heute, was ich vielleicht sogar in Ordnung bringen soll, damit meine Beziehung zu dir stimmt oder damit du meine Gewissheit in dir stärkst. Ich bin hier. Wenn man hier vorne schaut, ich lese, nachdem ich so zu dem Wort komme, sage, das ist ein Liebesbrief, ich komme zu dir, Jesus. Ich lese ein Kapitel durch, vielleicht 2-mal oder vielleicht nur die Hälfte, bis etwas mich beeindruckt. Bis etwas so durchdringt, bah, das bin ich. So sieht's bei mir aus. Und dann schreibe ich diese Vers auf und ich schreibe ein paar Gedanken in einen Paragraph zu diesem Vers. Dann gehe ich zu Hiob 1, dann gehe ich zu Jesaja 1, dann gehe ich Matthäus 1 und mache das Gleiche. Manchmal aber, wenn du durchblätterst, manchmal gibt es nur 3 Einträge. Manchmal gibt es nur 2. Das ist mir wurscht, wenn ich nicht zu alle 4 komme, das ist nebensächlich, Hauptsache ich komme und begegne eine Person. Und manchmal ist eine Stelle so intensiv, ich bin so angesprochen, ich muss da bleiben, ich muss da verweilen. Und das mache ich. Und wenn ich zu 1. Mose 50 bin, ich fange am nächsten Tag bei 2. Mose 1 an, aber ich bin wohlwissend immer noch in Jesaja, denn Jesaja hat 66 Kapitel. Ich fahre fort. Und dann, wenn ich am Ende von Esther bin, fange ich wieder bei 1. Mose an. Wenn ich am Ende von Hohelied bin, dann gehe ich zurück und fange bei Hiob an. Wenn ich in der Offenbarung bin, am Ende von 22, dann gehe ich zurück zu Matthäus 1. Und ich mache das aus dem Grund. Ich schreibe das auf, weil allzu oft in der Vergangenheit, ich habe aus Pflichtgefühle meine Stelle gelesen, zugemacht, tick, getan, einen Schritt weiter, lese die Bibel in einem Jahr. Das ist auch gut, ich möchte nicht klein machen. Aber für mich in der Vergangenheit ging es mehr in die stille Zeit um das Wort als seine Person. Es ging mehr um den Plan als die Person. Ich bin so gestrickt, ich bin jemand, boah, lass uns das erledigen. Ja, und lass uns durch das Wort in einem Jahr, boah, 31. Dezember. Ja, sehr gut gemacht, Peter. Wenig Begegnung. Nur eine Birne gestopft mit Fakten. Das ist auch gut. Es ist nicht schlecht. Aber ich habe ein Plateau erreicht. Dieses Persönliche, dieses beziehungsorientierte Bibellesen hat mir gefehlt. Ich schreibe es auf, weil dann sinkt es in meinem Herzen. Ich schreibe es auf, als ob ich jemand anderes gleichzeitig erzähle, was es mir bedeutet. Es ist mir wurscht, ob jemand das jemals liest. Aber es ist auch ein Zeugnis für mich, dass Jesus spricht. Und manchmal, ich weiß nicht, ob ich in dieser Ausgabe sowas habe, manchmal, du könntest ein, guck mal, Datum, Fischbach, da wo ich herkomme, und alle Bibelstellen, nichts geschrieben. Weiß ich nicht, warum das war. War halt so. Aber ich laufe nicht den Tag durch mit ein schlechtes Gewissen, weil ich keinen Eintrag hatte. Jesus hat mich niemals verlassen. Er ist niemals schlecht drauf. Er wohnt in mir. Er gibt mir nicht auf. Lass die Nahrung nicht das Leben ersetzen. Jesus ist immer noch bei mir. Und vielleicht habe ich nichts Neues entdeckt oder seine Stimme nicht richtig wahrgenommen, aber mindestens habe ich ihm die Chance dazu gegeben. Das ist okay. Und dann schließe ich das Buch und ich komme morgen wieder. Und das Schöne dran, die letzte, was, wie viele Jahre ist das jetzt? 40? Kann das sein? 30? Jetzt erlebe ich was Schönes. Die Bibel legt die Bibel aus und du bekommst die Zusammenhänge. Das Schöne dran, ich erlebe diese innige Gemeinschaft mit Jesus dadurch, weil wir eine gemeinsame Sprache haben. Ich habe einen Dokufilm gesehen in Kanada, als ich dort lebte. Und da waren die Eskimos im Arktik. Und sie haben Papa gefilmt, als er einen Fisch oder Tier mit nach Hause schleppte. Er war vor dem Iglu. Er geht hinein. Er nimmt ein Stück von dem Steak, das rohe Fleisch mit sich, er krabbelt da rein und da kam der Kameramann rein auch und in diese Iglu war wunderschön gerichtet und da ist Mama Eskimo und sie hatte ein kleines Kind an dem Arm und dann hat der Papa mit seinem Messer die Mutter ein Stück von diesem rohen Fleisch gegeben und Mutti fing an dran zu kauen und da geschah das Undenkbare. Nach einer Weile nahm sie ein Stück von dem gekauten Fleisch und hat das in Baby seinen Mund getan und das Baby hat das weiche Fleisch dann gekaut und gegessen. Irgendwann mal muss das Kleinkind die Hauptmahlzeit und nicht das Vorgekaute essen. Und das Geheimnis bei Predigtdienst oder sonst was, es ist alles vorgekaut. Es ist okay. Gott setzt Lehrer und Prediger ein in der Gemeinde. Aber irgendwann mal müssen wir die Hauptmahlzeit selbst zu uns nehmen. Die Reste reichen irgendwann mal nicht. Ich habe einen Ausleger gelesen, der hat gesagt, es dauert 80 Stunden, die Bibel einmal durchzulesen, und zwar bei Pultgeschwindigkeit, wie im Gottesdienst. Ich habe das erwähnt in einer Gemeinde, ich kam zurück, ein Jahr später, eine Frau kam auf mich zu, sagte, ich muss was bekennen. Da war es mir ein bisschen unheimlich, ob ich das hören möchte oder nicht. Und dann sagte sie, letztes Jahr hast du gesagt, dass es 80 Stunden dauert, die Bibel einmal durchzulesen. Sie sagte, ich saß da und ich habe das nicht geglaubt. Sie sagte, neulich habe ich die Bibel auf CD gekauft, damit ich beim Autofahren Bibel hören kann. Rate mal, wie viele Stunden CD-Aufnahme. Ich sagte, ungefähr 80. Sie sagte, ja. Sie sagte, es tut mir leid. 80 Stunden, das ist ungefähr 2% des Jahres. Das, was ich hier beschrieben habe, dauert eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Eine halbe Stunde ist 2% des Tages. Wir haben Zeit. Ich sage unseren Studenten, get off of Facebook and get your face in the book. Ich bin mehr besorgt um meine Verbindung mit dem Internet als meine Verbindung mit Jesus. Wir haben Zeit. Und das Schöne dran, wenn unser Hunger zurückkehrt, weil der Heilige Geist erweckt diese Hunger, dann gehen wir zum Wort Gottes, weil wir wollen. Und es ist erfrischend, belebend und stärkend. Und da mache ich euch Mut. Ich kann das nicht so oft, wie ich möchte. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mache das jeden Tag. Aber ich mache das so oft, wie ich kann heutzutage. Und oft ist es sehr unorthodox. Manchmal heißt es im Flughafen in Frankfurt, am Strand auf Kreta, im Zug nach Schloss Klaus. Wo weiß ich? Jede Zeit ist eine gute Zeit. Gib Jesus die beste Zeit. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir dein Wort haben. Und ich danke dir, dass das unsere gemeinsame Sprache mit dir ist, Jesus, und dass du dich darauf freust, wenn wir in der Stille zu dir kommen und du willst mit uns. Und ich danke dir so sehr, Herr. Ich möchte bitten, dass du uns in der Zucht nimmst, damit wir deinen Geist nicht betrüben oder dämpfen, damit dieser Hunger automatisch da ist. Danke, Herr. Und danke dir für dieses Vorrecht, so viel Zeit nehmen zu dürfen mit dir in deinem Wort. Um deines Namens willen bitte ich das. Amen. Ja, ihr wart sehr still, war fast unheimlich. Und ich wünsche euch Gottes Segen und ich hoffe, dass das ein bisschen eine Hilfestelle ist. Gottes Segen wünsche ich euch. Danke.